Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Herzlich willkommen zu einem Podcast-Special, das finde ich sehr gut hineinpasst in einer Zeit, die für viele von uns hektisch und anstrengend verläuft, obwohl wir uns eigentlich Zeit nehmen sollten für unser Leben, aber auch für uns selbst. Ich bin Martina Steidl, Radiojournalistin im Brotberuf und ich lese leidenschaftlich gern und ich freue mich sehr, euch hier über diesen Podcast AutorInnen und Büchermenschen näher bringen zu können, indem wir über das Schreiben, Bücher und das Leben ganz allgemein plaudern. Heute zu Gast ist Mandy K. Barth, Autorin von Unbreakable, von Lasten, die uns formen und Entscheidungen, die uns befreien, so der Untertitel ihres Buches. Es ist ein sehr persönliches Buch, in dem sie von den vielen Wendepunkten und Erfahrungen in ihrem Leben erzählt und wie sie dadurch gewachsen und stärker geworden ist. Hier aber auch gleich eine Triggerwarnung, denn Mandy K. hat einen Selbstmordversuch in jungen Jahren hinter sich. Sie spricht über ihre Fehlgeburt und eine Abtreibung und will ganz klar für Themen, die oft totgeschwiegen werden, ein Sprachrohr sein. Dieses Buch zu schreiben war notwendig, sagt die Schauspielerin und Content-Creatorin. Wir sprechen über Werte, Selbstfürsorge, Ehrlichkeit und auch Warnzeichen von unseren Körpern und müssen das eine oder andere Mal dabei auch durchatmen. Ein emotionales, aber auch sehr berührendes Gespräch. Und gelacht haben wir dann auch noch. Hört gerne rein in diese Folge und danach vielleicht auch ein bisschen mehr in euch selbst. Hallo nach Köln, Mandy K. Barth. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung.
Meist ist ja doch recht viel los im Dezember, so in dieser Vorweihnachtszeit. Lässt du dich da auch stressen?
Tatsächlich total. Ich habe gestern noch auf Social Media meine Bildschirmzeit gezeigt und das war also utopisch. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich mal heute nicht am Handy bin, sondern wirklich in einem mehr oder weniger realen Austausch.
Ja, das ist immer ganz nett. Ja, mein Stress eigentlich in der Vorweihnachtszeit ist dann auch oft eher der Freizeitstress. Man nimmt sich ja vor, ich möchte noch den und den treffen oder mit Freunden nochmal zusammensitzen. Und oft, ich gestehe, ist es dann so, wenn die Zeit da ist, setze ich mich ganz gern zu Hause auf die Couch in aller Ruhe und lese ein Buch und ja, flüchte vor diversen Treffen und bin froh, wenn es ganz ruhig ist rundherum.
Schöne Angewohnheit.
Geht's dir da ähnlich?
Tatsächlich lese ich momentan viel zu wenig. Habe ich, wie gesagt, gestern einfach bei meiner Bildschirmzeit wieder festgestellt. Aber
wie kommst du raus aus dem Strudel?
Tatsächlich habe ich gestern dann, nachdem ich meine Bildschirmzeit gesehen, mir ein paar Screenshots von Büchern gemacht, die ich jetzt konsumieren möchte.
Wir zwei, wir plaudern jetzt ganz gemütlich von zu Hause aus. Hast du es dir schon ein bisschen weihnachtlich dekoriert? Bist du so eine Dekomaus?
Tatsächlich mag ich Weihnachten gar nicht besonders aufgrund meiner Geschichte. Mhm. Aber ich versuche, mein heutiges Weihnachten anders zu gestalten, als wie es in meiner Kindheit war. Deswegen ja, ich gebe mir Mühe. Also nicht, ich möchte mich nicht beeinflussen lassen von dem, was mir mal passiert ist, sondern möchte Platz für neue Erinnerungen schaffen. Und dadurch, dass ich ja auch ein Kind habe, der ist jetzt 14, gebe ich mir Mühe, dass er eine andere Erfahrung erlebt zu Weihnachten als ich.
Ja. Hast du einen Lieblingsplatz in deiner Wohnung?
Tatsächlich inzwischen meine Couch. Es war sonst mal mein Schlafzimmer, aber wir haben unsere Couch neu bezogen in eine neue Farbe und dementsprechend, gerade auch jetzt mit den kleinen Weihnachtslichtern, wirklich, wirklich schön.
Ja. Ist dann auf der Couch, auf deinem Lieblingsplatz auch dein Buch?
Ja, es liegt da tatsächlich.
Das entstanden, ist sagen wir mal so.
Entstanden nicht, tatsächlich nicht. Also ich habe das viel am Schreibtisch geschrieben, wo wir gerade selbst auch sitzen. Einfach, weil ich hier fokussierter bin und mich weniger ablenken lasse durch irgendwelche Fußgänger, die vorbeigehen. Ich wohne im Erdgeschoss. Oder dass der Hund reagiert, weil jemand an der Terrassentür vorbeigeht. Deswegen sitze ich dann fokussiert am Schreibtisch bei solchen Sachen.
Autorin ist ja eigentlich ein ganz neues Berufsfeld für dich dann.
Oh ja, und ich bin stolz drauf. Das kannst du mir mal glauben. Ich war in der Schule nicht besonders gut im Schreiben, beziehungsweise ich habe mir meine Grundschulzeugnisse nochmal gesichtet, wo drin stand, dass ich sehr viele Rechtschreibfehler mache. Ein Hoch auf das Lektorat und auf das Korrektorat. Aber dass ich mal ein Buch schreibe, das hätte ich mir früher zu Schulzeiten nicht erahnt.
Wie ist es dir dabei gegangen, jetzt mal abgesehen vom Inhalt, vom Prozess des Schreibens überhaupt?
Also ich war tatsächlich mega überfordert, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja da quasi wirklich richtig reingestolpert. Ich habe damals die Anfrage vom Verlag bekommen. Ich bin ja schon seit vielen Jahren im Social Media tätig und die Lektorin hat damals wohl irgendwie, ist sie auf mein Profil gekommen und hat sich dann für mich interessiert und habe dann mit meinem Management Kontakt aufgenommen und hat auch tatsächlich gesagt, ja, so wie es aussieht, hat sie ja viel zu sagen. Und ich habe schon vor Jahren mal ein Buch schreiben wollen, das ist so ungefähr 4-5 Jahre her, jetzt müssten es so irgendwie 5 gewesen sein, weil ich damals, ich war Schauspielerin und habe damals mit einer, ich weiß gar nicht, was sie bei uns in der Firma war, gesprochen, die war irgendwie im Büro tätig und kam aber dann mal zum Set, ich glaube, die war für PR-Arbeiten zuständig und hat nach meiner Geschichte gefragt und ich habe ihr ein bisschen erzählt und sie hatte damals zu mir gesagt, du musst ein Buch schreiben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay. Dann bin ich in Urlaub gefahren, habe angefangen zu schreiben und habe aber ziemlich schnell wieder aufgehört, weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und jetzt hatte ich mehr oder weniger den Druck, weil ich ja einen Abgabezeitraum hatte. Und dann habe ich, glaube ich, das erste Kapitel 4-5 Mal geschrieben, weil ich ja gar keine Ahnung hatte vom Buchschreiben. In der Schule lernt man Einleitung, Hauptteil, Schluss, aber ja, mehr oder weniger schreibt sich auch ein Buch. Aber ich habe das erste Kapitel, glaube ich, 5-mal geschrieben, bis ich mit dem zweiten angefangen habe und immer noch nicht zufrieden war mit dem ersten. Aber ich habe mich so schlecht geredet während des Schreibens, mich parallel mit anderen Autoren verglichen, dessen Bücher ich ja zuvor schon gelesen habe. Das war ein richtiger Prozess, muss ich sagen.
Mhm. Unbreakable heißt's, so ist der Titel. Hast du den dann ausgesucht oder ist der auch gemeinsam entstanden?
Der ist tatsächlich gemeinsam entstanden. Also es ging oder geht letzten Endes in dem ersten Gespräch bei uns oder ging es darum, dass es um Entscheidungen treffen ging. Und mein Bruder ist vor 2 Jahren gestorben, knapp 2 Jahre. Und wir hatten mehrere Titel. Bei einem Titel ist mir auch, also sind mir Tränen auch gekommen. Es hieß, das Päckchen trage ich ganz allein. Mhm. Letzten Endes ist das der Untertitel, ein bisschen abgewandelt geworden. Aber dadurch, dass ich nicht...
Er klingt positiver auch, der Untertitel.
Genau. Also der Untertitel bedeutet einfach, dass wir alle unsere Lasten zu tragen haben. Also wir gucken ja jedem nur vor den Kopf und erfahren ja nur deren Outcome, also wie sie sich quasi im Außen verhalten. Und mir war wichtig zu sagen, dass jeder, der uns gegenübersteht, ein eigenes Päckchen zu tragen hat und mit dem auch selbstständig umgehen muss. Und bei mir war dann die Überschrift und ich bin trotz dieses Päckchens nicht gebrochen. Mhm. Und deswegen hieß es dann oder ist es dann Unbreakable geworden.
Wenn du gefragt wirst, hey Mau, du hast dein Buch geschrieben, worum geht's? Wie beschreibst du es?
Ich sag Persönlichkeitsentwicklung, Female Empowerment und ich helfe Frauen dabei, ihren eigenen roten Faden zu finden, ohne sich von dem gesellschaftlichen Druck erdrücken zu lassen.
Hattest du auch jemals Zweifel? Es ist ja ein sehr persönliches Buch, es ist deine Geschichte. Hattest du dann Zweifel, diese Geschichte auch zu veröffentlichen?
Es ist notwendig gewesen. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Mentoring geschrieben und habe das auch mit, ich glaube, 9 Menschen damals auch geführt. Und auch da war es so, dass ich sehr viel von mir privat erzählt bekommen habe, weil mir damals aufgefallen ist, dass viele Leute, die sich auf Social Media Coaches nennen, nicht wirklich nahbar sind. Die erzählen dir, wie man es machen muss, aber sie erklären gar nicht, warum denn das der Wahrheit entspricht oder wie sie die Erfahrung gemacht haben, dass das der Wahrheit entspricht, sondern es fühlte sich für mich immer nur an, als würden sie lehren, ohne dass da wirklich was hintersteckte. Klar, man könnte es ausprobieren und man würde dann erfahren, ob was hintersteckt oder nicht. Mir war aber total wichtig zu zeigen, egal was dir passiert und jetzt auch auf den Tod meines Bruders bezogen, wie du darauf reagierst, liegt in deiner eigenen Hand. Und diese Entschuldigung, was ich ja auch jahrelang von meiner Mutter bis heute noch gehört habe und höre, ja, bei mir war das so und so war das halt und ist für mich keine Rechtfertigung, sich zu verhalten oder sich nicht gut zu verhalten oder sich dafür zu entschuldigen, wie man sich verhält, sondern es liegt in meiner Hand, wie ich auf etwas reagiere.
Gab es vielleicht auch Stellen, wo dir das Schreiben schwerer gefallen ist oder ist das überhaupt alles rausgesprudelt aus dir oder musstest du wirklich mal innehalten?
Ich musste innehalten bei den Teilen über meine Mutter. Mhm. Und das muss ich kurz atmen. Natürlich liebe ich meine Mutter sehr. Moment.
Es ist wirklich sehr emotional, vieles in dem Buch.
Ich möchte mit meinem Buch oder wollte mit meinem Buch natürlich niemanden verletzen. Und deswegen habe ich einige Passagen, die über meine Mutter gehen, mehrere Male geschrieben, weil mir wichtig war, dass sie das nicht liest und als Angriff sieht. Sondern ich habe das versucht, sehr reflektiert zu schreiben und hier keine Schuldfrage hin und her zu schieben. Ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu schreiben, damals den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen aufgrund des Todes meines Bruders, wieder mit dir geschrieben. Denn das hat mich irgendwann so sehr belastet, dass, also der Tod meines Bruders, aber noch mehr die Reaktion meiner Mutter auf den Tod meines Bruders, dass ich damit sehr schlecht umgehen konnte. Und trotzdem war es mir wichtig, in dem Buch nicht hasserfüllt oder schuldzuweisend zu sein, sondern vielmehr zu reflektieren. Und auch, ich glaube, du hast es ja, oder ich weiß, dass du es gelesen hast.
Mhm.
Und dementsprechend kennst du die Worte, wenn ich geschrieben habe. Ich weiß, dass niemand etwas aus böser Absicht getan hat, sondern wir Menschen aus vielerlei Hinsicht einfach aufgrund unserer Erfahrungen handeln, ohne, weil wir vorher es nicht geschafft haben, zu reflektieren und ohne es böse zu meinen. Und deswegen muss ich jetzt gerade kurz einmal atmen, weil es mich natürlich immer noch berührt. Es ist keine Biografie, aber wie du schon sagst, ich mache mich sehr, 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 sehr nackt in diesem Buch her.
Darf ich fragen, wie dein Verhältnis jetzt zu deinen Eltern ist?
Also zu meinem Vater, so wie ich es im Buch geschrieben habe, nach wie vor sehr gut. Aber auch da habe ich auch in dem Buch ja ein paar Worte zugeschrieben. Es ist eher eine Umkehr von Vater-Tochter-Beziehung. Bin ich eher so in den verantwortlichen oder verantwortungsvollen Bereich gegangen. Ich habe mit meinem Vater auch lange diskutiert über dieses Buch, weil, was heißt diskutiert, wir haben darüber gesprochen. Denn ich habe ihn dann mal gefragt, wie er hat gesagt, er hat das anders wahrgenommen. Es ging um diese Beschreibung in der ersten Klinik, wo sie mich haben stehen lassen, weil für ihn da was nicht richtig geschrieben war. Aber es ging letztendlich nur darum, ich habe geschrieben, sind aus der Tür rausgegangen. Und er hat gesagt, aber da war eine Glaswand. Und ich habe gesagt, ja, da war eine Glaswand, aber es war trotzdem eine Tür in der Glaswand. Und die Wand ist ja eine Wand. Und ich habe mit ihm da, ich glaube, 2,5 Stunden drüber gesprochen, über dieses Buch, und habe ihn gefragt, wieso er nie auf die Idee gekommen ist, damals mich mal zu fragen, warum ich bestimmte Dinge oder warum ich gehandelt habe, warum ich wie gehandelt habe, warum ich mir damals habe versucht, das Leben zu nehmen. Und seine Antwort war, und ich glaube, das liegt auch viel an der Generation, ja, für mich war das halt bockig sein. Und ich habe dann gesagt, es ist eine harte Aussage, wenn man nicht einmal fragt, warum. Und das zieht sich ja bis zum heutigen Jahr weiter. Und wie ich eben schon gesagt habe, mit meiner Mutter habe ich seither keinen Kontakt mehr. Einfach aus Eigenschutz, aus Selbstschutz, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut. Also ich habe jetzt nicht böswillig den Kontakt abgebrochen, aber ich habe ganz klar kommuniziert letztes Jahr, dass mir das so, wie es ist, nicht gut tut und ich deswegen auf Abstand gehe.
Wie ist es dir nach dem Buch gegangen? Nach dem Ende des Buches war das wirklich dann auch ein Aufatmen. So, das ist meine Geschichte.
Ja, ich muss dir auch sagen, ich fand das sehr anstrengend, das zu schreiben. Ich habe mich während des Prozesses immer wieder gefragt, wie kommen manche Menschen darauf, 2, 3, 4, 5, 8 Bücher zu schreiben? Ich glaube, es geht viel ums Thema, welches man behandelt. Aber mich hat es wirklich, wirklich viel Energie gekostet. Vor allem, wie du ja auch schon gesagt hast, ich gehe da sehr detailliert und ich habe es nochmal durchlebt. All das, was mich unbrechbar gemacht hat, aber doch viele Risse in mir verursacht haben, habe ich ja quasi nochmal gelebt. Und das ist schon sehr anstrengend gewesen. Deswegen war ich sehr froh, als ich es dann endlich abgegeben habe. Ich habe es ja relativ schnell geschrieben, ich glaube in 1,5 Monaten. Einfach, weil ich so lange am ersten Kapitel rumgehangen habe und mich selbst auch total klein gemacht habe während des Prozesses und schon bevor ich angefangen habe. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Also diese typischen Glaubenssätze, die, glaube ich, viele in uns tragen.
Ja, hast du dir dann ein bisschen einen Plan gemacht, wie du das Buch aufbaust? Von dir gibt's ja dann auch Tipps oder auch Übungen. Schreibst du so schön, was ich dir mitgeben möchte?
Ja, tatsächlich habe ich mal ein Buch gelesen, vor etlichen Jahren, das erste Buch von Laura Marlina Seiler. Und das fand ich sehr gut aufgearbeitet. Sie fand das, glaube ich, nicht so gut, als sie das zweite Buch geschrieben hat. Hat sie dann immer gesagt, sie schreibt es jetzt besser. Und ich fand das erste unfassbar gut. Einfach aufgrund dessen, weil ich von mir, von meiner Leseerfahrung, von Menschen, die nicht besonders super buchsüchtig sind, sondern lieber Bücher lesen, um daraus Wissen mitzunehmen, fand das damals einfach sehr schön, dass etwas kategorisiert ist. Also man quasi einen Abschluss im Kapitel schon hat. Wenn man das geschafft hat, dann geht man zu dem nächsten Teil über. Und wenn man den Teil geschafft hat, geht man wieder zu dem nächsten Teil über. Und das fand ich für mich sehr schön. Und ich glaube, wir handeln ja oft aus unserer eigenen Wahrnehmung, wie wir etwas mögen. Deswegen habe ich es so aufgebaut.
Würdest du eine Empfehlung abgeben? Für wen ist dieses Buch? Für wen hast du es geschrieben?
Für alle jungen, heranwachsenden Frauen im ersten Schritt, die nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen sollen, die Co-Abhängigkeit zu ihrer Familie, ihren Eltern oder aber auch zu ihrem Partner empfinden. Das heißt, ihr Leben lang nach anderen Menschen gelebt haben oder ihre Empfindungen von anderen Menschen abhängig gemacht haben. Im zweiten Schritt aber auch an Frauen, die so bis zwischen 40 und 50 sind und ihr ganzes Leben nur so gelebt haben, wie es andere Menschen wollten und irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein. So wollte ich es doch nicht. Und im nochmal dritten Schritt an Männer, die noch sehr im Patriarchat leben und nicht wissen, was die Gesellschaft mit Frauen macht. Ja, an die drei Gruppen würde ich sagen.
Ich falle in die Kategorie Frauen zwischen 40 und 50.
Und hat es dir gefallen? Und, hat es dir was mitgegeben?
Ja, mir hat es insofern gut gefallen. Es waren einige Stellen wirklich so ein bisschen so eine Art Reminder, zum Beispiel auf das Bauchgefühl hören. Die Selbstfürsorge, weil ich denke mal, also vor allem wir Frauen, wir vergessen oft sehr gerne bisschen auf uns zu hören und wir strudeln uns doch alle in den vielen Bereichen, die wir versuchen zu managen, ab. Das erlebe ich auch bei vielen Freundinnen. Also da, das war ein sehr wichtiges Kapitel für mich, eben ein bisschen die Selbstfürsorge. Wie geht's aber auch vielleicht dir selbst damit? Musst du auch immer wieder mal innehalten?
Immer. Also wirklich immer. Mir passiert das in der Woche bestimmt zweimal, dass ich glaube, das liegt an der Erziehung und an dem, was wir in der Gesellschaft mitbekommen. Also nicht Erziehung der Eltern, sondern von dem, was wir auch in der Schule mitbekommen, das, was wir lernen, was wir sehen. Ich meine, ich bin jetzt in dieser Generation, wo wir diesen Umschwung quasi mitmachen. Also meine Eltern oder meine Mutter war noch zu Hause und hat noch für die Kinder gesorgt. Und meine Generation und auch die Generation vor mir, würde ich sagen, die sind schon die Frauen, die mehr gearbeitet haben und mehr auf sich selbst gehört und geachtet haben. Und trotzdem ist es ja noch ein Spagat zwischen beidem. Auch ich, gerade wenn es um meinen Sohn geht, ich nehme immer lieber kein Stück und gebe ihm eins. Das war bei meinem Mutter- und Tochterverhältnis eher andersrum. Und ich komme ganz schnell in diesen Strudel rein, wo ich andere Menschen nach wie vor immer noch vor mich setze und muss dann bewusst reagieren.
Du stoppst dich eher als früher mittlerweile.
Ja, genau, ja, richtig. Ja. Aber auch das läuft nicht von alleine bei mir. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das Buch geschrieben habe und sage, ey, jetzt kann ich's. Mhm. Das habe ich auch am Ende des Buches nochmal geschrieben. Ich will nicht von oben herab sprechen und sagen, so geht's richtig, sondern es ist ein Prozess, der dein Leben lang funktioniert, weil wir etwas gelernt haben, es sich in uns etwas programmiert hat, was wir nicht so einfach rauskriegen können.
Mhm. Dein Sohn ist 14. Was möchtest du ihm mitgeben oder was lebst du ihm vor? Was versuchst du ihm vorzuleben?
Als erstes anständig mit Frauen und Mädchen um. Gerade jetzt ist es ja durch Social Media, das hatte ich in meiner Jugend ja noch nicht, schnell der Fall, dass viele Dinge aufploppen, die früher nicht so schnell aufgeploppt sind. Sei es Bilder, sei es Chats. Und dass er da sich nicht von beeinflussen lässt, wie ich das erlebt habe. Frauen oder Mädchen müssen so und so sein. Wir reden jetzt beispielsweise von Geschlechtspartnern oder von Freunden, wie Frauen und Mädchen zu sein haben, dass er das gar nicht verinnerlicht. Dass, wenn Bilder rumgeschickt werden, er derjenige ist, der sagt, stopp, wir lassen das jetzt hier. Das gehört sich nicht. Nicht nur von Bildern, es ging schon im Kindergarten los, als er einen Kindergartenkamerad hatte, der mit Nagellack in den Kindergarten gekommen ist und er auch da schon er da schon gemobbt worden ist, dieser Junge, beziehungsweise von Leuten, Mädchen und Jungs auch bloßgestellt worden ist. Und auch da war mir schon wichtig, ihm Neutralität beizubringen und ihm vor allem darin zu schulen, Menschen sein zu lassen, wie sie sind. Ob das jetzt die Religion ist, ob das der Geschmack ist, ob das die Sexualität ist. Und ich glaube, das habe ich ganz gut geschafft. Auch wenn ich auf anderen Linien garantiert versagt habe oder es nicht zu 100% geschafft habe, aber ja.
Ja, meine Söhne sind fast 16 und 17 und ich bin mir sicher, wobei, also wir als Eltern, ich glaube, man versucht wirklich immer in bester Absicht zu handeln, aber sie werden mir und meinem Mann garantiert später auch vorwerfen, warum habt ihr das und warum habt ihr das? Aber ja, mir ist, so wie du sagst, es ist mir auch wichtig, dass Anderssein für sie total normal ist, dass sie das akzeptieren. Jeder Mensch ist, wie er ist. Sie sind empathische Burschen beide. Das freut mich sehr, dass sie diese Eigenschaft haben.
Aber wurden sie dafür kritisiert?
Ich glaube, sie haben es manchmal deswegen nicht leichter, weil sie sehr gut reflektieren, beide. Und ich würde jetzt sagen, der Größere ist ein bisschen sensibler noch als der Jüngere. Und das wird ihn auch immer beschäftigen.
Also bei mir ist es so, dass meiner sehr viel fühlt und dafür im jungen Alter kritisiert worden ist, dass er zu viel fühlt. Und
Ja, sie müssen ja cool sein, ne?
Genau. Das ist was, was wir gelernt haben in unserer Kindheit und ich finde, das sollte jetzt aufgebrochen werden. Es ist trotzdem schwer, weil natürlich nicht alle die gleiche Ansicht haben.
Genau, genau.
Und deswegen ist es, glaube ich, immer, ja, es bewegt sich.
Ja, nochmal zum Inhalt. Sehr gern mochte ich auch das Kapitel über die Werte, die für einen selbst wichtig sind. Und du hast auch eine sehr lange Liste im Buch dazugefügt. Welche sind für dich selbst wichtig? Hast du da Top 3, Top 5?
Für mich ist sehr wichtig Loyalität. Wenn ich hinter einem Menschen stehe, stehe ich hinter einem Menschen. Wenn jemand in meinem Beisein über einen Menschen spricht, den ich kenne, dann ergreife ich auch mein Wort für ihn und bin keine Person, die stillschweigt und da sitzt und nachher sagt, die haben über dich geredet, sondern ich ergreife da hier ganz klar Partei. Ehrlichkeit. Deswegen habe ich es im Buch auch genau geschrieben, weil wir oft Werte von anderen Menschen verlangen, die viele Menschen selbst aber gar nicht mit sich tragen. Das heißt, ich erwarte von anderen Menschen Ehrlichkeit, aber ich bin nicht ehrlich. Und das ist kongruent, also das passt nicht zusammen. Und dadurch haben wir immer einen inneren Konflikt mit uns. Wir kämpfen dann gegen etwas wir sind nicht im Reinen mit sich, mit uns selbst. So kann man es, glaube ich, am besten sagen. Ehrlichkeit, Loyalität und Authentizität finde ich einen sehr wichtigen Wert, weil das beinhaltet, dass ich weiß, wer ich bin. Und ich glaube, die Werte helfen einem dabei, zu wissen, wer man selbst ist. Man richtet sich aus. Also Werte sind für mich wie ein Kompass. Ich habe es auch geschrieben. Denn wenn ich meinen Kompass in gewisse Richtungen ausstelle, dann ziehe ich auch richtige Menschen an. Wobei Ehrlichkeit, viele Menschen sagen, dass sie es schätzen und möchten und wünschen, bis man einmal ehrlich zu ihnen ist. Das erlebe ich regelmäßig, wenn ich sage, mir ist Ehrlichkeit wichtig, dann sagen die ja, mir auch. Und dann sage ich ja, bis ich einmal ehrlich zu dir bin.
Und dann schweigen.
Und dann finden sie Ehrlichkeit doch nicht mehr so gut. Ich glaube, viele Menschen sind es auch nicht gewohnt, dass Menschen ehrlich sind, weil man oft dann durch die Blume etwas gesagt bekommt. Und da ecke ich dann doch manchmal an, weil ich kein Mensch bin, der Dinge durch die Blume sagt.
Also fällt es dir gar nicht schwer, ehrlich zu sein?
Ich glaube, es fällt mir leider nicht schwer, ehrlich zu sein, weil es stößt schon manchmal sauer auf. Mhm. Obwohl man vorher warnt, in Anführungsstrichen, also ich benenne das ja vorher, darf ich jetzt ehrlich sein? Weil ich habe ja auch gelernt. Und wenn er sagt, heißt es dann ja und ich dann ehrlich bin, ja, das hättest du ja so nicht sagen müssen. Naja, du wolltest, dass ich ehrlich bin. Beispielsweise, wenn früher Freundinnen gefragt haben, sieht das gut aus, was ich anhabe? Ich meine, wir Frauen sind ja auch häufig so, dass wir dann eigentlich gerne was hören wollen, was nicht der Wahrheit entspricht, sondern das, was wir hören wollen. Und ich glaube, das ist nicht nur bei Frauen so, ich glaube, es ist bei Menschen generell so.
Ja.
Dass wir ungern kritisiert werden.
Natürlich ist das schwer, aber man muss das auch lernen anzunehmen, oder? Und kann daraus im besten Fall ja auch viel mitnehmen.
Absolut, absolut.
Noch was mir sehr gut gefallen hat, ist der Satz, Nein ist ein voller Satz. Warum fällt uns eigentlich das Nein-Sagen oft so schwer?
Ich glaube, Mädchen und Frauen sogar noch schwerer als Männern, weil wir gelernt haben, zu gehorchen, nicht aufzufallen, nicht laut zu sein, andere Menschen nicht zu enttäuschen. Mir fällt Nein sagen schwer, weil ich ganz lange gedacht habe, ich lebe nach einem Payback-System. Das heißt, wenn ich Ja sage, habe ich ein anderes Ja gut. Und das durfte ich schmerzlich erfahren, dass das nicht so ist. Und ich habe aber immer gedacht, ich muss auftanken, bevor ich etwas nehmen darf. Und das funktioniert aber so nicht. Ich glaube, es liegt viel daran, dass wir nicht enttäuschen wollen.
Man möchte dann nicht schlicht dastehen oder ja.
Aber ich muss sagen, seitdem ich Nein sage oder seitdem ich Nein aussprechen kann, akzeptiere ich auch besser ein Nein.
Es wird ja auch oft angenommen, besser als man denkt. Genauso wie um Hilfe zu bitten. Oft lehnt man das ja ganz automatisch ab, wenn jemand Hilfe anbietet. Und das habe ich zum Beispiel im Job gelernt zu sagen, wenn Hilfe angeboten wird, ja, nehme ich an, ich muss nicht mehr alles selber machen. Also das war für mich ein Learning in den letzten Jahren.
Aber schaffst du es immer und regelmäßig?
Nein, immer noch nicht. Nein. Ist so wie du sagst, das begleitet einen das ganze Leben. Aber mittlerweile, glaube ich, im Alter habe ich gelernt, schneller darauf zu hören. Auch gut, weil du das ja beschreibst, dass Warnzeichen dann wirklich vom Körper kommen.
Ja.
Es ist bei mir nämlich wirklich lustig, wenn viel Stress ist, kriege ich auf der linken Seite Halsweh.
Ja.
Und habe tatsächlich herausgefunden, auch mit den Jahren, da muss ich bewusst runterschalten und das Halsweh geht vorbei. Also das ist ja so.
So richtig Halsschmerzen, sagst
ja,
du, kriegst du,
so, ja, so beim Schlucken, weil einfach, es ist einfach dieser Ausdruck, man sagt ja, ich habe so einen Hals.
Ja, ja, es kann sein, dass es daher kommt, ja. Ich kriege einen Summen auf dem linken Ohr, nicht einen Summen wie eine Biene, die schwimmt, sondern fliegt, sondern es ist eher, als würde mir eine Biene im Ohr sitzen und es würde so kribbeln. Das kriege ich immer auf dem linken Ohr.
Dann. Ja, ja, und da höre ich dann schneller drauf als früher. Ich lasse es nicht eskalieren sozusagen.
Das ist gut, weil daraus ja viel und schnell psychische Krankheiten resultieren.
Ja, also das darf man wirklich nicht ignorieren. Das auch, finde ich, ganz wichtig und gut, dass du das auch beschreibst. Ja, und ein Satz, das muss ich noch vorlesen, das hat mir auch super gut gefallen, weil das Thema Selbstfürsorge ja eh schon, wir haben schon kurz drüber gesprochen. Deine Fürsorge anderen gegenüber ist deine persönliche Superkraft und du darfst sie gerne für dich einsetzen. Also ja, danke für diesen schönen Satz.
Ja, ja, wenn man sich selbst oft und schnell gerne hinten anstellt, dann sollte man das wissen. Genauso wie die vielen Gefühle, die ich fühle und auch viele Frauen, die uns kleingeredet wurden lange, das ist unsere Superkraft. Viele Sachen, die bei uns als Fehler gesehen worden sind, sind, glaube ich, Sachen, die uns besonders stark machen.
Stichwort Fehler. Du willst es auch gar nicht als Fehler kategorisieren, sondern?
Bei mir gibt es keine Fehler in dem Sinne, sondern es gibt immer nur Learnings. Also es ist quasi so, wenn ich etwas in Anführungsstrichen falsch gemacht habe, habe ich daraus gelernt, wie ich es nicht will oder wie ich es gerne machen möchte oder wie ich es gerne hätte.
Dass du das so ausdrückst, finde ich auch gut. Und noch was, was mir sehr gefallen hat, dieses Mantra, alles passiert aus einem gewissen Grund, muss ich zugeben, habe ich mir auch schon sehr, sehr oft gesagt. Und ja, gewisse Entwicklungen lassen sich dadurch besser erklären für mich. Oder?
Nicht total. Also ich bin da nicht enttäuscht und ich bin nicht voller Wut und ich bin nicht hätte ich
genau,
mal, sondern ich bin
genau
der festen Überzeugung, auch wenn man es manchmal Jahre später erst versteht.
Ja.
Ich meine, auf meine Ehe ja auch bezogen. Ich war sehr früh, sehr jung verheiratet. Das, wenn ich heute mit dem Vater meines Sohnes kommuniziere oder mit seiner Frau, dann ist für mich heute klar, das hätte gar nicht geklappt. Also das sollte genauso sein. Das auf gar keinen Fall. Wir haben uns in so unterschiedliche Richtungen entwickelt, dass das gar nicht hätte passen können.
Bist du aktuell in einer Beziehung?
Ja, seit 2 Jahren.
Beziehungstechnisch, was hast du aus den Jahren gelernt oder was ist dir jetzt wichtig, worauf achtest du?
Ganz viel auf mich selbst. Denn immer noch ist es so, dass ich, das hatte ich ja eben schon mal angesprochen, dass ich mich gerne übergehe, um anderen Menschen das zu geben, was sie brauchen. Ich glaube, das ist einfach oder hängt einfach damit zusammen, dass ich gerne die Person bin, die ich damals hätte gebraucht. Das heißt, bin sehr, sehr, sehr aufmerksam. Wenn ich merke, dass derjenige gerne Schokolade isst, dann nehme ich die Schokolade mit. Ich erwarte es aber auch schnell von anderen Menschen und beziehe das auf mich selbst, wenn das nicht passiert. Weil ich nicht verstehen kann und auch bis heute nicht verstehen kann, dass ich so aufmerksam bin, aber andere Menschen nicht. Also nicht verstehen kann, also ich weiß natürlich, woher es kommt. Trotzdem ist es bei mir, ich habe immer, und das ist auch etwas, was ich in der heutigen Beziehung häufig höre, also mein Standard ist 100%. Und der Standard anderer Menschen ist in der Regel nicht 100%. Und ich fahre diese 100% nicht, weil ich sie machen will, sondern weil für mich das mein Leben war, dass wenn ich nicht 100% gebe, ich nichts wert bin. Und das ist ein Muster, mit dem ich immer noch lebe. Auch in Beziehungen, in Freundschaften, also dieses auch dann nicht Nein sagen, jemand anderen etwas zu geben, wo ich weiß, dass es ihm freuen würde und mir trotzdem im Hinterrück denke oder wünsche, dass das bei mir auch gesehen wird. Ich muss heute viel klarer meine Grenzen kommunizieren, weil ich gelernt habe, dass mein Normal nicht das Normal anderer Menschen ist. Und wenn ich etwas erwarte und mir wünsche, muss ich das kommunizieren, weil das nicht, also andere Menschen denken und fühlen und ticken nicht wie ich, das musste ich lernen. Und das ist was ich in der heutigen Beziehung, in heutigen Beziehungen auch mit Freunden und Partnerschaften und Freundinnen und Familie immer mehr ins Gewissen oder ins Gedächtnis rufen muss. Meine 100% sind nicht andere 100%. Und wenn ich was Bestimmtes will, muss ich das kommunizieren.
Kommunikation ist ein ganz wichtiges Mittel.
Ja, definitiv.
Du hast schon erwähnt, du hast dich in dem Buch oder mit dem Buch wirklich ja nackt gemacht. Also drückst du es aus. Welche Rückmeldungen hast du jetzt aus dem Umfeld bekommen? Womit hast du gerechnet und womit nicht?
Also als erstes mache ich mich immer nackt in jedem Gespräch und in jedem, im Buch oder aber auch im Social Media. Das hat aber den Grund, weil ich irgendwann für mich gelernt habe, umso ehrlicher ich bin, umso weniger Angriffsfläche habe ich. Also umso mehr ich zu dem stehe, was ich bin, wer ich bin, was ich sage, was ich fühle, was ich denke, dann kann man mir daraus keinen Strick drehen. Aber du hast ja mal gesagt das oder aber eigentlich verhältst du dich ja so oder. Und man wird besser verstanden, glaube ich auch dadurch. Ich finde es gar nicht schlimm, mich so nackt gemacht zu haben, weil die Resonanz, die ich bekommen habe, war, keiner hat bisher darüber gesprochen. Ich dachte immer, ich bin alleine. Ich spreche Dinge sehr gerne an, die andere Menschen nicht ansprechen. Deswegen geht es auch in meinem Buch um das Thema Abtreibung. Nicht, weil ich stolz darauf bin, abgetrieben zu haben, sondern weil das ein Struggle ist, der einfach leider viel zu totgeschwiegen ist. Und gerade bei uns Frauen oft Themen totgeschwiegen werden, die meines Erachtens nach nicht, also das gehört sich, das muss nicht sein, das darf nicht sein. Und deswegen erhebe ich viel und gerne meine Stimme für Dinge, die sonst nicht besprochen werden. Ob das jetzt um Femizide geht, ob das jetzt um die gesunde Intimflora geht, ob das das Verlangen ist, was man sich wünscht. Also eigentlich alles, was so ist, bin ich sehr gerne das Sprachrohr.
Du bist gerne Sprachrohr, du bist auch sehr aktiv auf Social Media. Was findet man dann auf deinem Social Media, auf deinem Instagram-Account?
Im Moment bin ich tatsächlich in einer Selbstfindungsphase in meinem Social Media. Ich bin groß geworden mit Inhalten, mit Bildern, die Inhalte in der Caption hatten, die sehr tiefgründig waren. Die heutige Zeit ist ja eher schnell, schnell, schnell und vor allem auch in dem Video-Content. Ich kriege mich gar nicht so runtergedrosselt. Ich habe gestern ein Reel gepostet, das 45 Sekunden lang ging, was eigentlich viel zu lang ist für Social Media. Aber mir fällt es unheimlich schwierig, und das wirst du in unserem Podcast jetzt gemerkt haben, nur an der Oberfläche zu kratzen. Ich kann nicht nur zwei Wörter sagen oder zwei Sätze sagen und dann hat sich das, sondern ich verwickel mich so sehr in meinen Sachen, die ich sagen will, dass Gespräche viel zu lange eigentlich oft dauern.
Es ist sogar ein Buch draus geworden.
Genau, ja. Und selbst da habe ich es 50 Mal gelesen und dachte immer, da hätte ich eigentlich das und das noch sagen können. Aber auch das habe ich gelernt, kommt auch daher, weil man Angst hat, falsch verstanden zu werden. Deswegen hole ich sehr weit aus. Und weil ich Angst habe, nicht richtig verstanden zu werden, ja. Falsch wahrgenommen zu werden.
Ja. Du hast noch viel zu sagen. Du hast auch gesagt oder schon erwähnt, am Ende des Buchs schreibst du, ja, das Ganze ist eine Reise, die noch nicht zu Ende ist. Ja, ein Buch war es das jetzt? Ist alles gesagt? Werden wir wieder von dir lesen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht und bin noch zu keiner Antwort gekommen, weil der Prozess des Schreibens für mich schon sehr anstrengend war. Vielleicht aber auch nur deswegen, weil ich viele Sachen nochmal durchlebt habe. Im zweiten Buch würde es wahrscheinlich anders laufen, weil ich da wahrscheinlich nicht mehr so, die Geschichte habe ich ja jetzt bereits erzählt, da würde ich mehr im Hier und Jetzt sein. Kann ich mit keiner eindeutigen Antwort jetzt beantworten? Ich weiß es nicht.
Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Hörern noch was mitgeben?
Ja, dass ihr alle richtig seid, so wie ihr seid. Und das ist nicht Falsches, wenn, also vielleicht umgebt ihr euch nur mit den falschen Menschen. Vielleicht ist es deswegen so, dass ihr euch noch nicht richtig fühlt. Vielleicht wisst ihr aber auch noch nicht, wer ihr seid und was ihr braucht. Weil das erlebe ich ganz viel. Ich bin im Social Media tätig, bin eine Person des öffentlichen Lebens und trotzdem bin ich eine Person, die super gerne allein ist. Ich war auf einer Weihnachtsfeier eingeladen, die Party überhaupt ist. Und ich habe den ganzen Tag mit mir gekämpft, weil ich eigentlich nicht, also ich will nicht sagen, keine Lust hatte, sondern ich habe mich einfach nicht danach gefühlt und habe wirklich richtig Kämpfe mit mir selbst geführt, bis ich dann doch auf mich gehört habe.
Und ich glaube, du hast gewonnen.
Kämpfe, ja, aber diese Kämpfe führen wir, glaube ich, alle mit uns und in uns. Und da sich selbst auch das zu erlauben, zu sein, wie man ist, ist, glaube ich, wenn man jahrelang gehört hat, das ist nicht richtig, wie du bist, aufgrund der Erziehung oder aufgrund der Schule oder aufgrund der Erlebnisse, die man gemacht hat, entspricht das nie der Wahrheit. Nie.
Mhm. Ja, manchmal tut dann der Abend auf der Couch mit dem Buch doch ganz gut.
Ja, richtig. Das habe ich mir auch gedacht an dem Abend.
Liebe Mandy Kay, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War ganz toll.
Ich danke dir.
Ich habe dein Buch gelesen, habe es dann zugemacht und habe mir wirklich gedacht, ja, gut was. Hat mir gut gefallen, viele Stellen. Wir haben eh drüber gesprochen. Vielen Dank dafür, ja.
Ich danke dir fürs Lesen. Es ist immer noch für mich ein Wahnsinn, dass Menschen, und da muss ich wieder atmen, mein Buch lesen.
Muss ich auch gleich Augen wischen. So.
Bin so dankbar darüber, dass ich das machen durfte und dass viele Menschen das lesen und mir dieses Feedback geben ist. Wie du merkst, sehr emotional.
Ja, es tut gut raus damit. Lassen wir es doch raus.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und alles Liebe. Danke dir.
Ebenfalls. Tschüss.
Was für eine starke Frau und ein tolles Buch, erschienen im Neva Verlag. Beim Verlagslaunch im Herbst haben wir uns übrigens kennengelernt. Und wer Bücher von Frauen für Frauen sucht, der wird hier sicher fündig. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Selbstverständlich auch Links zu Mandy K. Barth und auch zum Podcast. Schaut gerne vorbei. Ich freue mich über Feedback und sage an dieser Stelle auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.